Ich weiß nicht, welche Bücher ihr im Sommer gelesen habt, welche Krimis, welche Romane oder nur Fachliteratur, ich weiß es nicht. Aber wir haben ja im Sommer auch einen Krimi miteinander gelesen. Und bei solchen spannenden Geschichten, die so in die Abgründe dessen führen, was Menschen tun können, da fragt man sich, geht die Sache gut aus? Geht die Sache gut aus? Und wir haben eben diese Geschichte von Josef gelesen. Das ist ein echter Bestseller, ein Knüller. Und ich möchte euch an diese Geschichte jetzt erinnern. Es fängt alles mit dieser Familie an. Eine unglaubliche Familie. Ein Vater, 4 Mütter, 12 Brüder, 1 Schwester. Und im ersten Akt ist Josef der Lieblingssohn von Jakob. Jakob ist der Vater, Josef ist der Sohn und Josef hat aber noch 11 andere Brüder. Jakobs Bevorzugung und Josefs Verhalten führen dazu, dass Josef allein und verhasst ist. Die Brüder, die wollen ihn umbringen. Juda, einer der Brüder, sieht eine Chance, stattdessen ein bisschen Geld rauszuschlagen, einen Profit zu machen und deswegen wird Josef nicht umgebracht, sondern als Sklave verkauft in ein fremdes Land. Jakob, der Vater, trauert. Viel Zeit vergeht und wir sehen da, dass Juda Vater wird, er belügt seine Schwiegertöchter, geht falsch mit seiner Sexualität um, er ist erbarmungslos und er ist hartherzig, er ist gottlos. So steht diese Familie am Ende des ersten Aktes da. Man braucht einen großen Gott, um aus dieser Katastrophe wieder rauszukommen. Ist Gott groß genug? Geht die Sache gut aus? Im zweiten Akt wird Josef gesegnet und vergessen. Er dient seinem Sklavenherrn und er setzt sich ein. Gott segnet ihn und seine Arbeit. Josef kriegt Verantwortung. Und damit kriegt er auch Versuchung. Aber Josef bleibt standhaft. Er kann Nein sagen. Er tut das Richtige. Und was kriegt er dafür? Er landet im Gefängnis. Und sogar da tut Josef noch das Richtige. Er dient und er setzt sich ein. Gott segnet ihn und schenkt Erfolg. Und was passiert? Er wird vergessen. Er ist ganz unten. Aber er bleibt standhaft, weil er Gott kennt. Geht die Sache gut aus? Im dritten Akt werden viele Menschen gerettet. Josef wird aus dem Gefängnis geholt. Das ist die Predigt, die uns letztes Mal der Georg gehalten hat. Und soll die Träume des Pharao deuten. Ihr kennt es alle, diese Träume mit den Kühen und den Ähren. Was tut er? Was sagt er? Sagt er so etwas Ähnliches wie, mir doch egal. Ihr habt mir ins Gefängnis geworfen, jetzt schaut selber, wie er rauskommt. Oder sagt er, also erwartet es nicht von mir, dass ich helfe. Ich habe eine schwere Kindheit gehabt. Nein, er sagt es nicht, weil er ist ein Diener. Er ist anders. Er gibt. Er gibt sogar mehr, als von ihm erwartet wird. Er gibt einen Plan. Er gibt die Deutung von diesen Träumen. Aber er gibt auch einen Plan, wie man das Land durch die Katastrophe bringen kann. Und der Pharao erkennt das Geheimnis von Josef. Mir ist das ganz extrem wichtig, deswegen weise ich da extra nochmal hin. Weil vielleicht entsteht bei dem einen oder dem anderen der Eindruck, dass Josef und ich und die Bibel uns lehrt, reiß dich zusammen. Und dann wird es schon auch so gehen wie beim Josef. Streng dich endlich mal an und tu das Richtige. Wir glauben an das Evangelium. Die Bibel sagt nicht, reiß dich zusammen, sondern sie sagt, werde voll Heiligen Geistes. Und der Pharao erkennt das Geheimnis von Josef. Er sagt, Kapitel 41, Vers 38, werden wir einen finden wie diesen, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist. Habe ich wieder vergessen umzuschalten. Der Pharao erkennt das Geheimnis von Josef. So wird Josef über Nacht Vizekönig von Ägypten. Aber sein Hauptproblem ist natürlich nicht gelöst. Seine zerbrochene Familie braucht Heilung. Und was würdest du tun, wenn man dich zum König von Europa machen würde? Man weiß ja nicht genau, wie das mit der EU weitergeht. Vielleicht wirst du eines Tages zum König von Europa gemacht. Was würdest du tun? Du bist König von Europa und es kommt der Typ rein, der dich in der Schule immer fertig gemacht hat. Ist dann die Zeit für Rache oder ist dann die Zeit, um Versöhnung zu suchen? Josef ist genau in der Situation und er rächt sich nicht, wie seine Brüder zu ihm kommen, um Korn zu kaufen. Er weint sehr oft in diesen Kapiteln, die davon handeln, wie er mit seinen Brüdern umgeht. Er rächt sich nicht, er sucht Versöhnung. Aber um Versöhnung zu finden, muss er zuerst herausfinden, ob sich die Brüder verändert haben. Er macht zwei Tests mit ihnen. Beim ersten Test fallen sie nur durch. Es kommt nur heraus, dass sie selbstgerecht sind und dass sie Angst und Schuldgefühle haben. Aber Angst und Schuldgefühle sind nicht genug für Versöhnung. Das reicht nicht. Den zweiten Test bestehen dann die Brüder. Und der Höhepunkt der Josefs Geschichte ist die Rede von Juda in Kapitel 44. Ausgerechnet diesem gottlosen Juda. Juda möchte nämlich stellvertretend für Benjamin Sklave werden. Und Josef erkennt da an der Stelle, dass Juda anders ist. Dieser Juda hat die Prüfung bestanden. Umkehr ist da. Mit diesem Juda ist Versöhnung möglich. Und da sieht man eben, wie die Versöhnung anfängt. Es wäre komplett falsch zu sagen, da sind sie ja versöhnt. Ups. Da fängt die Versöhnung erst an, weil Versöhnung ein langer Prozess ist. Es kann lang dauern. Aber da fängt es an. Und man kann sich immer noch fragen, geht die Sache gut aus? Und jetzt schauen wir uns den letzten Akt von unserer Geschichte an. Israel in Ägypten, die letzten 5 Kapitel im ersten Buch Mose. Da werden wir jetzt auch noch ganz schnell drüber fetzen. Ihr habt es eh alle schon zu Hause gelesen, ist ja keine Überraschung. Also, schauen wir uns die Stellen an. Am Anfang geht Israel nach Ägypten, Kapitel 46. Jakob zögert, ob er das wirklich tun soll, weil Gott ja seinem Vater ganz explizit gesagt hat, verboten hat, nach Ägypten zu gehen. Soll er es jetzt selber auch tun? Soll er es wirklich tun? Und in der Situation spricht Gott zum einzigen Mal in der ganzen Josefsgeschichte. Und Gott sagt zu ihm, Kapitel 46, Vers 3, ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn zu einer großen Nation will ich dich dort machen. Ich selbst ziehe mit dir nach Ägypten hinab und ich führe dich auch wieder herauf. Und Josef wird seine Hand auf deine Augen legen. Und so kriegt Jakob, der hier Israel genannt wird, kriegt Hoffnung für das Jetzt. Und er geht nach Ägypten hinunter. Und dann sehen wir in Vers 28, wie die Versöhnung weitergeht. Er sandte Juda vor sich her, ausgerechnet Juda, dem vertraut er jetzt wieder. Dass er vor ihm her Weisung gebe nach Goschen. Und sie kamen in das Land Goschen. Da spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf seinem Vater Israel entgegen nach Goschen. Und als er vor ihm erschien, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Und Israel sagte zu Josef, nun kann ich sterben, nachdem ich dein Gesicht gesehen habe, dass du noch lebst. Da geht die Versöhnung weiter. Jakob ist versöhnt. Dann sehen wir, wie Israel in Ägypten ankommt. Die Familie soll als Hirten in einer entlegenen Gegend leben. Das ist der Plan von Josef. Und dadurch, dass sie gemeinsam dort leben, kann aus der Familie erst eine Nation werden. Und es ist enorm wichtig, dass Josef diesen Plan hat, weil es ist Hungersnot und sie sind verachtete Ausländer. Deswegen bereitet er alles vor und trainiert seine Brüder, mit dem König richtig zu reden. Es ist nicht so wie mit der Empfangschefin von der BBC. Da gibt es die Geschichte, dass der König von Norwegen ein Treffen gehabt hat mit dem Chef der BBC, warum auch immer, und dass er dann reingegangen ist ins Gebäude und sich eben zur Empfangschefin gesagt hat und sie telefoniert rauf und dreht sich um und sagt, sagten Sie der König von Norwegen oder der König von Schweden? Das darf da natürlich nicht passieren, wenn du zum Pharao reingehst. Deswegen bereitet Josef seine Brüder vor. Und es klappt auch alles ganz gut. Und dann kommt Jakob rein zum Pharao. Und man fragt sich, wer hat jetzt da die Audienz mit wem? Kapitel 47, Vers 7. Und Josef brachte seinen Vater Jakob und ließ ihn vor den Pharao treten. Und Jakob segnete den Pharao. Dann reden sie darüber, wie alt Jakob ist, muss anscheinend schon recht alt ausgeschaut haben. Und am Ende, Vers 10, und Jakob segnete den Pharao und ging von dem Pharao hinaus. Schau dir diesen alten Jakob an. Er kommt rein, segnet den Pharao. Und dann geht er wieder und segnet den Pharao gleich nochmal zur Sicherheit. Der Mann, der seinem ganzen Leben lang dem Segen nachgejagt ist, getrickst hat, gelogen hat, betrogen hat, gehungert hat nach diesem Segen, der gibt jetzt jedem den Segen. Großzügig weiter. Segnet jeden. Dann handelt viel von Israels Zukunft. Natürlich kann man das jetzt nicht alles im Detail anschauen. Aber Jakobs Leben nähert sich seinem Ende. Und er macht klar, wo seine wahre Heimat ist. Er möchte in Kanaan begraben werden. Er schaut zurück auf sein Leben und er erinnert sich an die Highlights und erinnert sich an die alles Traurige. Und er sagt uns, wie er sein Leben sieht. Steht in Kapitel 48, Vers 15. Da segnet er gerade die Söhne von Josef. Er ist dauernd beim Segnen da am Ende seines Lebens. Und in Kapitel 48, Vers 15 sagt er, wie er sein Leben sieht. Er sagt, er spricht von dem Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gelebt haben. Der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag. Der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat. So sieht er sein Leben. Gott war sein Hirte, er hat ihn geweidet. Gott war sein Erlöser, er hat ihn befreit. Gottes Vorsehung war am Werk. Und am Ende wendet er sich seinen Söhnen zu und dann kommt dieser berühmte Segen über die Söhne. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber wenn du das zu Hause nochmal liest, da siehst du, dass hier auch Taten Konsequenzen haben. Aber es gibt auch Gnade. Und das Hauptstück ist der Segen über Juda. Ausgerechnet Juda. Dieser Segen ist voller Hoffnung auf einen siegreichen König. Auf den Löwen aus dem Stamm Juda, auf eine Zeit des Überflusses und des Gedeihens, auf den Herrn der Schönheit. Und das Interessanteste an Kapitel 49, diesem Segen über die Söhne und dem Segen über Juda, ist Vers 10, weil da wird von diesem Herrscher geredet, der kommt und das Ende von Vers 10 sagt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Das ist so interessant, nicht ein Volk wird hier erwähnt, nein, alle Völker schulden diesem kommenden Herrscher Gehorsam. Jakob stirbt in Kapitel 49, Vers 33. Eine der Hauptpersonen der Menschheitsgeschichte geht von der Bühne ab und er kriegt dann ein unvergleichliches Staatsbegräbnis. Ich kann mich gut erinnern, 1989 ist die Kaiserin Zita gestorben, die letzte Kaiserin. Und das habe ich im Fernsehen gesehen, dieses Begräbnis. Da ist kurz nochmal die ganze Monarchie auferstanden. Vormal war alle in Österreich wieder im Kaiserreich. Und das war ein wahnsinniger Pomp und sehr beeindruckend. Und ich glaube, es ist ja gleich gewesen beim Tod und beim Begräbnis von Otto von Habsburg. Aber leider habe ich das im Fernsehen nicht gesehen. Vielleicht war es gleich wahrscheinlich, oder? Das ist alles wieder kurz. Kurz waren wir wieder alle Monarchisten. Das ist nichts im Vergleich zu dem Staatsbegräbnis, das Jakob bekommt. Und er hat es auch verdient, eine der Hauptpersonen der Menschheitsgeschichte. Aber es dient auch einem Zweck. Das alles erinnert die Bewohner des Landes, die Kanaaniter und auch die Söhne Israels, erinnert es daran, dass die Vergangenheit nicht vergessen ist. Dass diese Verheißung an Abraham nicht vergessen ist. Einer ist jetzt zurückgekommen, aber eines Tages werden alle zurückkommen. Jakob ist tot und jetzt ist die Geschichte aus, oder? Nein, jetzt kommt noch eine ganz wichtige Stelle über die Versöhnung in Israel. Denn jetzt, wo der Vater tot ist, kriegen die Brüder Angst. Kapitel 50, Vers 15. Und als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sagten sie, wenn nun Josef uns anfeindet und uns gar all das Böse vergilt, das wir ihm angetan haben. Jetzt kriegen sie Angst, dass Josef sich rächt. Vielleicht hat er ja nur darauf gewartet, dass Jakob tot ist und dann gibt er ihnen Saures. Sie haben immer noch keine Hoffnung auf Vergebung. Hoffnung für ihre Beziehung. Sie fürchten sich. Sie verstehen nicht, dass Josef ihnen ehrlich und wirklich vergeben hat. Und deswegen haben sie so eine Taktik, um den Josef zu besänftigen, um sein Herz zu erweichen. Sie schicken einen Boten, sie wahrscheinlich erfinden einen Befehl von ihrem Vater und sie bieten sich selbst als Sklaven an. Und sie sagen sogar, Kapitel 50, Vers 17, vergib doch das Verbrechen der Knechte des Gottes deines Vaters. Sie sagen zu ihm, vergib uns. 17 Jahre, nachdem sie sich wiedergesehen haben. 39 Jahre nach dem Verbrechen. Lesen wir hier zum ersten Mal, dass die Brüder um Vergebung bitten. Josef hat 39 Jahre auf diese Worte warten müssen. Und das ist alles ihre Taktik, um das Herz von Josef zu erweichen. Aber wir wissen es schon. Josef hat ein weiches Herz, gar kein hartes Herz. Er hat ihnen wirklich schon lange vergeben. Und das sehen wir an seiner Reaktion. Es bringt ihn zum Weinen. Und dann macht er ein paar Dinge klar. Vers 19. Er sagte zu ihnen, Josef sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich etwa an Gottes Stelle? Es wird keine Rache geben, denn Gott ist der gerechte Rächer, der Richter. Nicht ich, ich werde mich nicht rächen. Es wird keine Vergeltung, keine Rache geben. Josef muss sich nicht selbst rächen. Und dann sagt er nochmal, wie er sein Leben sieht. Vers 20. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Gottes Vorsehung war am Werk. Gott hat eine Absicht gehabt, die ganze Zeit hindurch. Und so versucht Josef ihnen die Angst zu nehmen. Er verspricht ihnen, dass er sie und ihre Kinder versorgt und er möchte sie trösten. Josef ist an dem Zeitpunkt, an dem Tag, 56 Jahre alt. Sein Charakter, sein Wesen ist geformt worden von Gott. Er kann vergeben. Und er vergibt jetzt so rücksichtslos und so kompromisslos wie Gott selbst. Weil so vergibt Gott. Im Leben von uns Christen, da passiert es manchmal, dass wir uns fragen, hat mir Gott wirklich vergeben? Und die Frage ist gut, es ist nämlich notwendig, sich die Frage zu stellen. Menschen werden getrennt von Gott durch ihre bösen Taten. Aber wir Christen, wir glauben an Versöhnung. Es gibt Versöhnung, es gibt Vergebung, oder? Nur manchmal passiert es halt, dass man sich denkt, Gott vergibt alles, aber nicht das. Oder manchmal denkt man sich, Gott hat schon so oft vergeben, jetzt ist, glaube ich, der Ofen aus bei ihm. Jetzt vergibt er nicht mehr. Kann man doch nicht schon wieder dasselbe vergeben. Manchmal passiert es auch, dass wir die Vergebung schon gekriegt haben, aber dass das schlechte Gewissen, die falschen Schuldgefühle wieder raufkommen. Wie ist die Sache bei Gott wirklich? Gott vergibt kompromisslos und endgültig. Ich lese euch Verse aus dem 1. Johannesbrief vor. Da steht in der Bibel, in der Heiligen Schrift, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, 1. Johannes 1, 8 und 9. 1. Johannes 1, 8 und 9. Da steht, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Diese Sätze, die haben in meinem Leben eine gewaltige Rolle gespielt. Ich habe mir nämlich echt einmal gefragt, ob Gott mir überhaupt vergibt, ob er mir überhaupt noch einmal vergibt. Und ich war so begeistert, wie ich diese Sätze aus dem ersten Johannesbrief in der Bibel gefunden habe, weil da verpflichtet sich Gott, schwarz auf weiß, mir zu vergeben. Mir alles zu vergeben. Alles. Und so vergibt Josef auch seinen Brüdern. Josef zeigt, dass sein Charakter von Gott geformt wird und dass er Gottes Werte immer klarer widerspiegelt. Josef streckt seinen Brüdern die Hand der Versöhnung hin und sie kriegen jetzt die Chance, diese Hand zu nehmen. Versöhnung passiert, wenn Umkehr da ist und die Vergebung auch angekommen ist. Die Brüder kriegen die Chance, das zu verstehen. Sie sind auch in der Schule Gottes. Und nach einem langen und gesegneten Leben stirbt Josef. Er wird 110 Jahre alt, ist im alten Ägypten als ideales Alter betrachtet worden. Nicht zu jung, aber auch noch nicht zu alt, wo man richtig schon klapprig ist. 110 Jahre ideales Alter. Und auf seinem Totenbett sehen wir nochmal seinen Glauben und seine Hoffnung. Lies die letzten Verse vor, Vers 24. Josef sagte zu seinen Brüdern, ich sterbe nun. Gott aber wird euch heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen, in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef ließ die Söhne Israels schwören und sprach, hat Gott euch dann heimgesucht, dann führt meine Gebeine von hier hinauf. Und Josef starb, 110 Jahre alt, und sie balsamierten ihn ein und man legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Ein Sarg in Ägypten. Was ist denn das für eine Art, ein Buch aufzuhören? Was hat sich unser Autor nur dabei gedacht? Ein Sarg in Ägypten. Kennt ihr ein Buch, das so aufhört? Außer dem ersten Buch Mose? Warum hört der Autor so auf? Ein Sarg in Ägypten. Jetzt folgt eine lange Zeit, in der die Söhne Israels sich an das Leben in Ägypten gewöhnen. Aber Ägypten ist nicht ihr Zuhause. Sie haben einen größeren und einen besseren Traum. Gott hat eine Zukunft außerhalb von Ägypten für sein Volk. Und die Knochen von Josef sind eine ständige Erinnerung daran. Sein Sarg ist ein Denkmal, eine Gedächtnisstütze. Der Gott, der die Geschichte lenkt, der wird euch wieder heimbringen. So hört das Buch auf. Und jetzt schauen wir uns nochmal die vier Hauptpersonen an und die fünfte. Jakob ist ein Segen geworden. Der Mann, der sein Leben lang dem Segen nachjagt, der hört damit auf, alle zu segnen. Und Gott erreicht sein Ziel. Jakob erlebt sogar noch, wie sich die Verheißung an ihn anfängt zu erfüllen. Und wir wissen heute natürlich viel mehr, wie Gott es geschafft hat, durch einen Mann aus der Familie von Jakob die ganze Welt zu segnen. Dieser Gott erreicht sein Ziel. Weil das ist Gott der Allmächtige, der Hirte Jakobs, der Erlöser Jakobs, der Jakob segnet. Diesem Gott zu vertrauen ist kein Fehler. Vielleicht geht es dir ähnlich, vielleicht bist du auch so in so einer Jakobs-Situation. Du hast viel Schlimmes erlebt, aber du hast auch erlebt, dass Gott dein Hirte war, dass Gott dein Erlöser ist. Du hast gesehen, wie Gott eingreift und segnet. Gib es weiter, sei so wie Jakob. Gib es weiter, rede drüber. Sag gute Dinge über Gott, segne, sei großzügig. Josef ist eine Hauptperson der Josefsgeschichte und er war bereit zum Dienen, immer und überall. Er war immer bereit, Verantwortung zu übernehmen und zu dienen. Er hat Weisheit gelernt, er hat die Verantwortung für seine Beziehungen übernommen und hat aktiv nach Versöhnung gesucht. Obwohl er keinen guten Start gehabt hat im Leben, ist er zum großen Leiter geworden, weil er in Gottes Schule war. Gott hat ihn geformt und ausgebildet. Er hat ihm dabei geholfen, Macht zu haben, ohne sie zu missbrauchen. Gott hat ihn verändert. Gott will uns auch verändern. Er hilft uns dabei. Diesem Gott zu vertrauen ist kein Fehler. Denn so wie Josef war auch Gott selbst bereit, obwohl er der geliebte Sohn war, zu einem Diener zu werden, zu einem Sklaven. Und jetzt ist er unser Herr. Diesem Gott zu vertrauen ist kein Fehler. Vielleicht hat dich die Geschichte von Josef herausgefordert, selber auch ein Diener zu werden. Vielleicht ist jetzt, nachdem die Sommerferien vorbei sind, vielleicht ist jetzt die Zeit, wo du sagst, jetzt möchte ich auch ein Diener sein. Such da eine Aufgabe in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde, wo du anderen Menschen dienst. Juda war eine der Hauptpersonen in der Geschichte. Und er zeigt uns, dass Menschen anders werden können. Ich habe lange mit meiner Frau diskutiert, ob ich das sagen soll oder nicht. Es gibt ein Zitat von Martin Luther, und da kannst du anfangen, auf die Ohren zuzuhalten. Martin Luther ist ja immer gut für deftige Sprache, und ich weiß gar nicht, ob ich mir das trauen kann. Vielleicht müssen wir später ein Piep einführen in die Aufnahme. Soll ich mir das trauen, das zu sagen, was laut Martin Luther gesagt hat? Zitat von Martin Luther, nicht Christian Benzel. Er hat angeblich gesagt, Gott kann aus Scheiße Gold machen. Und wir sehen Gold in Juda. Wie er sich für Benjamin opfern will. Wie Jakob ihm wieder vertraut. Wie vorhergesagt wird, dass der Messias aus dem Stamm Juda kommen wird. Und der Messias ist gekommen. Unser Herr Jesus Christus. Der Sohn Gottes selbst, der Herr der Herrlichkeit, der sich nicht zu schade, den Namen von Juda anzunehmen. Weil Juda bereit war, sich zu opfern. In der Offenbarung sieht der Johannes das sehr deutlich. Er hört eine Stimme, die ihm sagt, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, der angekündigt wird in 1. Mose 49. Es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Und dann dreht sich Johannes um, er hat es gehört von dem Löwen. Und was sieht er? Ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Der Messias ist gekommen aus dem Stamm Juda. Gott arbeitet mit Menschen, die Angst haben, die verkehrt sind, die gierig sind, die hartherzig sind. Und er verändert Menschen. Er nimmt sie in seine Schule hinein und sie lernen, mit Problemen umzugehen, Leid zu tragen, Versuchung zu widerstehen, ehrlich zu bleiben, Hoffnung zu haben. Juda, Josef, alle Brüder sind in dieser Schule. Und so macht Gott Gold. Das kann er auch aus dir machen. Diesem Gott zu vertrauen ist kein Fehler. Der Herr ist natürlich die Hauptperson in der Geschichte. Und er erreicht sein Ziel. Gott hat die Geschichte gelenkt. Am Anfang denkt man sich, jetzt ist alles aus. Am Ende sehen wir Versöhnung, Vorsorge für die Zukunft. Das alte Ägypten in all seiner Macht und Herrlichkeit ist auf Gottes Eingreifen angewiesen. Ein Gott, der das herrliche Ägypten durch einen fremden, missbrauchten Sklaven rettet. Dieser Gott ist gewaltig, der sowas zustande bringt. Seine Pläne gehen auf. Er kann die Knochen in einem Sarg nehmen und sie zu einem Symbol der Hoffnung machen. Diesem Gott zu vertrauen ist kein Fehler. Aber vielleicht denkst du dir jetzt, ja, was ist mit den vielen Malen, wo es nicht gut ausgeht? Was ist mit denen, die ihren totgeglaubten Sohn nicht wieder in die Arme schließen können, so wie Jakob? Was ist mit denen, die für immer von ihrer Familie getrennt bleiben? Was ist mit denen, die untröstlich sind, die im Gefängnis sterben, die am Leid zerbrechen, nicht mehr heil werden, die nie irgendetwas von einem Plan Gottes erfahren? Und die Fragen müssen wir uns auch stellen. In diesem Leben geht es nicht immer gut aus. Aber so wie Josef ein Bild für Jesus ist, wie er die Herrlichkeit beim Vater verlässt, ein Sklave wird, der die Menschen rettet, so ist auch Juda ein Bild für Jesus, der bereit ist, an unserer Stelle zu leiden, zu sterben. Und er stirbt nicht als das stumme Opferlamm oder als ein beschränkter Mensch, sondern er stirbt als der unbeschränkte Herr. Er stirbt zerschunden und zerschürft, in der absoluten Einsamkeit. Kein Tier, das nicht viel leiden kann. Gott unendlich leidensfähig. Gott selbst leidet in Jesus die Berge von Leid, die Flüsse von Blut, das Schluchzen von Millionen. Und er stirbt. Und er wird begraben. Und er steht wieder auf. Der Tod ist besiegt. Das Ergebnis von seinem Leiden ist, dass das Leben, dass er Leben und Nahrung hat für alle. Er regiert. Er wird jede Träne abwischen. Die Sache geht gut aus. Diejenigen, die sich Jesus anvertrauen, die werden getröstet werden. Entweder hier in dieser Welt oder in der kommenden Welt. Denn Gott hat uns nicht verlassen. Er erreicht sein Ziel. Kannst du das glauben? Vielleicht nicht. Die Bibel fordert von niemandem einen blinden Glauben. Das kommt sogar in der Josefsgeschichte einmal vor, aber das habe ich auslassen. Zeitgründe. Das müssen eh schon gleich aufhören. Aber von niemandem fordert die Bibel einen blinden Glauben. Und wenn du rausfinden möchtest, ob die Sache mit Jesus wahr ist, dann schau dir mal zum Beispiel dieses Buch an, das leicht dir. Warum Gott? Super Buch, um sich mal Gedanken, tiefe Gedanken darüber zu machen, ob die Sache mit Jesus wahr ist. Ein anderes Buch, das ich auch sehr gut empfehlen kann, das ist ein bisschen dünner, ist Aus gutem Grund von Jürgen Spieß. Lies dir das mal durch, überleg dir, ob die Sache mit Jesus wahr ist. Kannst du gern ausleihen von mir. Gott fordert keinen blinden Glauben. Und ich bin überzeugt, dass die Sache mit Jesus wahr ist. Kannst du das glauben? Dann vertrau dich ihm an. Die fünften Personen in dieser Geschichte sind wir. Wir sind auch in dieser Geschichte drin. Wir folgen diesem Herrn. Er ist der Grund für unsere Hoffnung. Gott hat eine Zukunft für dich. Gott schaut nicht in dein Leben an und dreht sich um und sagt zu Gabriel, Gabriel, bitte bring mir ewigen Plan B. Er erreicht sein Ziel schon. Er hat deinen Ordner nicht verlegt. Auf dem Weg, wie er das Ziel erreicht, da wird er dich verändern. Auch du kannst in seiner Schule sein. Die Frage ist nur, vertraust du ihm? Das ist unsere Aufgabe, folgen und vertrauen. Wie kann das ausschauen? Wie kann das anfangen? Wenn du dich Gott heute zum ersten Mal anvertrauen möchtest, dann habe ich da ein kleines Heftel, das von Jesus erzählt und beschreibt, wie man sich Jesus zum ersten Mal anvertraut. Das schenke ich dir gern, wenn du dich heute Jesus zum ersten Mal anvertrauen möchtest. Ich möchte noch mit uns beten am Ende. Nehmen wir uns ganz kurzer Zeit der Stille. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Vater im Himmel, wir loben dich, dass du wahrhaftig bist, dass du so vertrauenswürdig bist, dass du es schaffst, die Geschichte zu lenken, die Weltgeschichte und unsere eigene zu einem guten Ende bringen wirst. Herr, du versprichst uns kein Leben ohne Leid, ohne Trauer, aber du versprichst uns, unsere Tränen abzuwischen. Herr, bitte, mach uns bereit, andere zu segnen und ihnen Gutes zu tun. Herr, mach du uns zu Dienern, die anderen dienen, die über Verantwortung übernehmen, die sich einsetzen. Herr, nimm uns in deine Schule und verändere uns. Mach uns zu deinem Gold. Herr, und hilf uns, dass wir dir vertrauen und dich anbeten. Wir staunen, dass du bereit warst, die Herrlichkeit zu verlassen und ein Sklave zu werden. Herr, wir staunen, dass du bereit warst, an unserer Stelle zu leiden und den Tod zu besiegen. Wir beten dich an. Amen.